Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, deinem Kinderhaut-Podcast. In unserer heutigen Sprechstundenfolge gibt es Antworten auf eure Fragen aus der Community. Du erfährst, welche Allergien sich bei Kindern verwachsen können und welche eher bleiben, wie oft man Kleidung bei Neurodermitis tatsächlich wechseln sollte und warum manche Kinder noch Kopfgneis haben, obwohl schon die ersten Milchzähne ausfallen. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich daher bitte immer an deinen Arzt oder deine Ärztin. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati.
Einen wunderschönen guten Morgen, Felix, und hallo, Herzis.
Wobei man ehrlicherweise sagen muss, Tati, das ist ein bisschen, geflunkert, weil tatsächlich ist gar nicht mehr morgen. Liebe Herzis, ich muss euch ganz ehrlich gestehen, wir haben heute Vormittag im Maschinenraum aufgenommen und den ganzen Vormittag damit verbracht, aufzunehmen und Videopodcasts. Und es ist immer ein Riesending, das alles aufzubauen und abzubauen. Und ganz am Ende haben wir gemerkt, dass es mit der Aufnahme nicht geklappt hat und alles umsonst war. Und deswegen sitzen wir jetzt hier spätabends zusammen, um diese Folge noch für euch aufzunehmen. Ich hoffe, die wird auch gut.
Naja, vielleicht sagen wir so, wir haben ja jetzt auf jeden Fall schon mal geübt und die Kehlen geölt. Insofern, ja, dürfte einer weiteren tollen Folge Haut und Herz nichts mehr im Wege stehen, außer die Technik verlässt uns wieder.
Toi, 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 hoffentlich funktioniert dieses Mal alles.
Vor allen Dingen, weil mir diese Folge auch immer so ein Herzensanliegen ist. Ich glaube, dir auch, Felix, diese Sprechstundenfolge als quasi Season Finale, als Highlight einer jeden Staffel, finde ich immer etwas besonders Schönes.
Finde ich auch, ja. Und es ist auch immer so ein Moment, wo man auch nochmal drüber nachdenkt, wie lange wir schon dabei sind. Das ist jetzt die 84. Folge. Super krass, wo man irgendwie auch nochmal dankbar ist für alle, die uns irgendwie auf dem Weg unterstützt haben. Hier Flo Bresen war, der unsere Aufnahme macht, und Bene, der den Newsletter mitbearbeitet, und Michelle, die den Instagram-Account mit uns zusammen betreut, und natürlich die Stiftungen, die uns unterstützen, eigentlich seit dem ersten Tag, die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B-Braun-Stiftung und der Maschinenraum. Und, Tati, wen habe ich vergessen?
Ja, unsere Herzis natürlich, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Für euch machen wir das Ganze ja, für euch und eure Kinder. Und ja, ganz, ganz großes Danke an der Stelle für euren Support, für euer Interesse, für eure vielen Fragen, für euer super nettes Feedback, auch für eure konstruktive Kritik. Ja, ihr seid der Grund, warum wir hier sind.
100% und eben schon seit 84 Folgen. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer wieder einschaltet. Wir freuen uns wirklich sehr und mir macht das Ganze auch immer noch wahnsinnig viel Spaß. Tati, ich hoffe, wir machen noch mindestens weitere 84 Folgen.
Naja, Felix, also getreu dem Motto dieses Wochenendes, es war ja Berlin-Marathon. Das Ganze ist ja ein Marathon und kein Sprint. Das haben wir ja von Anfang an gesagt und dabei halten wir es auch. Es gibt noch ganz, ganz viele weitere Folgen Haut und Herz.
Ich glaube auch. Tati, lass uns direkt starten, würde ich sagen, und zwar mit euren Fragen. Es haben uns wieder ganz, ganz viele Fragen von euch erreicht und wir haben so ein bisschen versucht, die Fragen rauszusuchen, die irgendwie für ganz, ganz viele interessant sein könnten. Und ich schlage vor, wir legen direkt los. Und zwar geht es dieses Mal, wie so oft, ums Thema Neurodermitis. Und die Frage ist folgende. Mein Sohn hat Neurodermitis und außerdem eine nachgewiesene Erdnussallergie und vermutlich auch eine Eiallergie, da er nach dem Verzehr Pusteln um den Mund herum entwickelt. Kann es sein, dass sich diese Allergien im Laufe der Zeit wieder verwachsen? Da will also jemand wissen, ob Allergien, die eben im frühen Kindesalter aufgetreten sind, sich irgendwann wieder von alleine geben. Tati.
Ja, also die gute Nachricht ist, ja, es gibt sehr wohl Nahrungsmittelallergien, die typischerweise im Kindesalter auftreten, dann eine gewisse Zeit lang Beschwerden machen, aber dann eben auch wieder von selbst verschwinden. Das liegt daran, dass das Immunsystem sich irgendwann an das Allergen, also den Allergieauslöser, gewöhnt. Und deswegen kann man dann zum Beispiel bei einer Hühnereiallergie oder bei einer Kuhmilchallergie, was ja relativ häufig im Kleinkindalter ja Auslöser von Allergien sind, und die werden häufig dann nach einigen Jahren wieder vertragen und können problemlos dann den Rest des Lebens gegessen werden.
Das ist eben das Gute, dass sozusagen der Körper sich noch wahnsinnig entwickelt. Das bedeutet, nur weil ein Kind eben im frühen Leben im ganz, ganz am Anfang des Lebens sozusagen Nahrungsmittel nicht verträgt, heißt es nicht, dass es für den Rest des Lebens immer ein Problem bleiben muss.
Genau, aber da war jetzt nochmal ganz gezielt ja auch die Frage nach Erdnüssen und wie es sich bei der Erdnussallergie verhält.
Und Erdnuss ist ja immer so, da hat man immer so ein bisschen mehr Sorge als bei anderen Allergenen, weil das natürlich oft auch ganz schön gefährlich werden kann bei der Erdnuss.
Ganz genau, da gibt es auch wirklich unterschiedliche Formen der Erdnussallergie. Da sind nicht alle Kinder und alle Allergien gleich. Aber pauschal kann man sagen, dass wirklich nur ein kleiner Teil, also ungefähr laut Studien so 20-30% der Kinder mit Erdnussallergie diese Allergie verlieren. Bedeutet im Umkehrschluss leider, dass ein Großteil der Kinder mit einer Erdnussallergie als Erwachsene auch noch mit einer Erdnussallergie zu kämpfen haben.
Ja, das ist leider nicht so eine gute Nachricht, auch weil ich weiß, wie aufwendig das sein kann, wenn ein Kind eine Allergie hat. Tati, habt ihr das auch mal wieder in der Kita, dass man das irgendwie so Briefe rumgehen und so, man soll auf gar keinen Fall Erdnüsse in den Kuchen reinmachen für den Geburtstag und so weiter?
Auf jeden Fall. Das, ja, also glaube ich, kenn ganz viele Eltern, vielleicht nicht unbedingt vom eigenen Kind, aber aus dem eigenen Umfeld. Ich frage tatsächlich bei jedem Frühstück, was wir als Eltern mit in die Kita bringen, immer noch mal nach. Bei den Eltern gibt es Allergien und ja, achte da wie andere Eltern auch natürlich sehr darauf, weil es kann mitunter ja eben gefährlich werden.
Ganz genau. Also fassen wir nochmal zusammen. Ganz, ganz viele Allergien geben sich von alleine, zum Beispiel Kuhmilch oder Hühnerei. Aber Erdnuss ist eben ein bisschen spezieller und da behalten tatsächlich ganz, ganz viele Kinder diese Allergie für eine sehr lange Zeit, vielleicht sogar für den Rest ihres Lebens.
Trotzdem lohnt es sich, liebe Herzis, gerade diese Frage, so ist das Allergen überhaupt noch relevant für mein Kind? Muss ich weiterhin mein Notfallset oder das Notfallset meines Kindes rumtragen? Diese Fragen solltet ihr wirklich auch in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel einmal im Jahr, mit eurem behandelnden Allergiearzt oder eurer Allergieärztin besprechen, um dann wirklich ganz gezielt bei eurem Kind zu gucken, wie es da am besten weitergeht.
Kommen wir zu Frage 2. Dieses Mal geht es um Sonnencreme für Kinder. Sonnencreme ist ja was ganz viele nur im Sommer verwenden, ist aber eigentlich nicht ganz richtig. Eigentlich braucht man immer Sonnencreme, auch im Herbst, im Winter und im Frühling. Und dieser Zuhörer oder diese Zuhörerin fragt, welche Sonnencreme sei denn gut für Kinder, speziell für das Gesicht, am besten nicht fettig? Und für den Herbst oder den Winter?
Ja, also man sieht, liebe Herzis, ihr macht da schon ganz, ganz viel richtig. Weil allein, dass ihr auch bedenkt, dass Kinder im Herbst und Winter Sonnencreme brauchen, wenn der UV-Index gleich oder größer als 3 ist. Das findet ihr ja ganz einfach auf eurer Wetter-App auf dem Handy heraus oder zum Beispiel auf der Website des Deutschen Wetterdienstes, wie hoch der UV-Index, also sprich die Intensität der Sonne bei euch an dem jeweiligen Ort ist. Und es gibt genauso eben Tage im Herbst oder Winter, an denen Sonnencreme sinnvoll ist. Die meiste Haut ist ja in der Jahreszeit dann tatsächlich von Kleidung bedeckt und damit ausreichend geschützt. Aber gerade sowas wie das Gesicht profitiert da natürlich davon, wenn wir es auch entsprechend eincremen. Wenn ihr Produktempfehlungen haben wollt von uns, die Felix und ich als Hautärzte ganz gut finden oder mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, kann ich euch wirklich nur wärmstens unseren Kinderhautkompass-Newsletter ans Herz legen. Der kommt einmal pro Woche sonntags zu euch ins E-Mail-Postfach geflattert. Ja, meldet euch doch super gerne an. Felix, den Anmeldelink gibt's wo?
In den Shownotes. Und noch als kleine Info dazu, immer wenn ihr euch neu anmeldet, bekommt ihr direkt eine E-Mail mit den besten Produkten rund um Pflege und auch Sonnencreme für eure Kinder. Das heißt, diese Frage bekommt ihr direkt im Newsletter beantwortet.
Ganz genau. Deswegen können wir eigentlich gleich zum nächsten Thema oder zur nächsten Frage weiter rücken. Felix, es geht auch wieder um Neurodermitis. Die Frage jetzt hier, und ich finde die echt ganz gut, die Frage, weil die so praktisch ist und so aus dem Alltag gegriffen. Wie sieht es aus mit Hygiene, zum Beispiel Schlafanzugwechsel und Neurodermitis?
Ich liebe ja diese praktischen Fragen, weil es oft so Sachen auch abdeckt, die wir als Hautärzte gar nicht so auf dem Schirm haben. Und Schlafanzug bei Neurodermitis, da ist so ein bisschen die Frage, wie oft soll ich ihn wechseln? Brauche ich ihn überhaupt irgendwie öfter wechseln als bei hautgesunden Kindern? Und ich glaube, Tati, da sind wir einer Meinung, oder? Im Prinzip kann man da entspannt sein, solange der Schlafanzug sauber ist. Das bedeutet wiederum, wenn ihr eben ein Kind habt, was in der Nacht sehr, sehr viel schwitzt oder vielleicht auch eine sehr entzündete Haut hat, die vielleicht nässt oder auch ein bisschen blutig ist, dann würde ich empfehlen, den Schlafanzug ein bisschen öfter zu wechseln. Könnt ihr da auch jeden Tag wechseln oder eben, wenn er besonders dreckig ist. Wenn es da jetzt aber keine Probleme gibt, gibt es eigentlich für mich keinen Grund, den Schlafanzug eben wahnsinnig häufig zu wechseln.
Genau, ich glaube, ein Ding ist natürlich auch Cremen. Ich meine, viele cremen ja gerade am Abend ein, ob mit den medizinisch antientzündlichen Cremes oder auch mit der Pflegecreme. Und dann kann es natürlich sein, dass die, oder ja, ist ja logisch, dass dann auch Creme in die Kleidung einzieht. Auch das wäre zum Beispiel ein Grund, den eher häufiger mal zu wechseln, weil was will man denn vermeiden? Man will halt nicht, dass sich in diesem feuchten, verschmutzten, in Anführungszeichen, Textil- oder Kleidungsstück Bakterien vermehren, weil wir wissen ja, dass vermehrt Bakterien auf der Haut, speziell Staphylokokken, auch Neurodermitis Schübe triggern können. Und das wollen wir vermeiden, indem wir die Kleidung regelmäßig wechseln. Aber ich sehe es wie du, Felix. Ich würde das ganz pragmatisch angehen. Wenn die Haut zum Beispiel gerade gut ist, euer Kind nicht verstärkt schwitzt und ihr nicht irgendwie viel Creme in der Kleidung habt, dann könnt ihr das machen, wie es euch passt, alle 2-3 Tage zum Beispiel. Und wenn euer Kind gerade mitten im Schub steckt, die Kleidung eher mal schmutzig wird oder blutig ist oder verschwitzt ist, dann gerne jeden Tag.
Ganz genau. Da, glaube ich, guckt einfach selbst und da habt ihr sicher auch ein gutes, einfach so eine gute Intuition dafür, wann der richtige Zeitpunkt ist, um den Schlafanzug zu wechseln. Kommen wir zu Frage 4 und hier geht's um Kopfgneis. Tati, Kopfgneis ist ja so ein Ding, so ein Thema, da haben wir schon echt viel drüber gesprochen. Wir haben da ein ganzes Buchkapitel drüber, über die Unterscheidung zwischen Kopfgneis und Milchschorf geschrieben. Wir haben eine Podcast-Folge gemacht.
Und ich war sogar zu Gast als Hautexpertin im Hand-Fuß-Mund in dem Kinderarzt-Podcast und haben auch dazu noch mal eine halbe Stunde gesprochen. Also ein super beliebtes Thema oder eine häufige Frage, die ihr habt als Eltern, was einfach daran liegt, dass natürlich super, super viele Babys und Säuglinge diesen Kopfgneis haben. Felix, was ist das eigentlich?
Kopfgneis ist im Prinzip, das sind so krustige, wachsige Stellen, die manche Kinder auf der Kopfhaut haben. Und die kommen daher, dass am Anfang des Lebens der Kinderkörper ganz, ganz oder mehr Testosteron als später bildet. Und das Testosteron, das regt die Talgproduktion an. Und deswegen habt ihr auf der Kopfhaut oder haben eure Kinder auf der Kopfhaut manchmal diese wachsigen Krusten, in denen sich dann auch Hautschuppen und so sammeln können. Und das kann dann so richtig wie so ein kleiner Panzer an so manchen Stellen werden. Und ja, ist irgendwie keine so schöne Sache, sieht nicht so hübsch aus, ist total ungefährlich und auch total häufig. Aber Tati, wir würden da schon sagen, dass man es eher wegmacht, oder?
Ja, also ich bin ja ein großer Fan davon, es zu entfernen und auch gerne frühzeitig, weil ich meine, es baut sich einfach mit der Haut immer weiter auf. Diese Schuppenkruste oder Platte wird immer dicker und irgendwann wachsen ja auch vermehrt Haare und also es wird einfach immer komplizierter, den auch wieder loszuwerden. Wohingegen, wenn man das möglichst früh angeht, dann ist es eigentlich eine total easy Sache. Dann weicht man diese Krusten einfach mit Öl auf und lässt es am besten mal über Nacht schön einwirken und wäscht es dann einfach mit der nächsten Haarwäsche raus.
Ganz genau. Du, jetzt haben wir schon so viel über Kopfgneis gesprochen und noch gar nicht die Frage vorgelesen. Die Frage ist nämlich, finde ich auch ganz interessant, kann denn Kopfgneis länger als das erste Lebensjahr bestehen?
Ja, tatsächlich kann er das. Bei den meisten Kindern tritt der Kopfgneis ja in den ersten Lebensmonaten auf und verschwindet dann auch tatsächlich wieder, sag ich mal so, im zweiten Lebensjahr rum. Aber ich habe genügend Kinder gesehen, die noch im Kindergartenalter oder sogar bei der Einschulung noch unter den dichten Haaren diese gelblichen Krusten an Stellen haben. Und es ist auch dann harmlos. Aber ich würde trotzdem sagen, dann ist erst recht der richtige Zeitpunkt gekommen, um diese Krusten zu entfernen. Weil was kann passieren? Gerade wenn man zum Beispiel vermehrt schwitzt, ja, können sich da auch Bakterien drin vermehren. Es kann anfangen zu jucken, dann kratzen sich die Kinder, dann setzen sich da noch Bakterien drauf. Also das kann anfangen zu nässen, zu riechen, alles Dinge, die man nicht haben will. Und deswegen würde ich es in dem Fall behandeln.
Ganz genau. Und die genaue Anleitung, wie ihr das macht, findet ihr eben auch in der entsprechenden Podcast-Folge, die wir euch verlinken in unserem Newsletter. Hört gerne nochmal rein, wenn ihr mehr zum Thema erfahren wollt.
Next, Felix. Auch eine Frage, die wir schon mal, meine ich, in einer anderen Sprechstundenfolge zumindest mal angerissen haben. Aber hier jetzt nochmal ganz explizit die Frage von einem Herzi. sollte Omega-3 immer gegeben werden bei Neurodermitis?
Finde ich eine coole Frage. Omega-3-Fettsäuren sind ja irgendwie auch in aller Munde, sind ja dafür bekannt, dass sie wahnsinnig gesund sind und dass man das irgendwie fast alle im Prinzip mehr davon zu sich nehmen sollten. Aber jetzt die ganz explizite Frage, hilft Omega-3 gegen Neurodermitis und sollte ich meinem Kind deswegen Omega-3-Kapseln oder Tabletten geben?
Genau, und da muss man erstmal wissen, also Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren. Das bedeutet, der Körper kann die selber nicht herstellen. Das heißt, unser Körper ist darauf angewiesen, dass wir diese Fettsäuren quasi von außen zuführen, über die Ernährung. Und die Frage ist eben, ob die Menge an Omega-3-Fettsäuren ausreicht, die wir über die Nahrung aufnehmen, oder ob Kinder mit Neurodermitis nicht davon profitieren, wenn wir das, wie du gesagt hast, in Kapselform zu uns nehmen. Und die Überlegung dahinter ist ja die, dass Omega-3-Fettsäuren quasi einen antientzündlichen Effekt im Körper und aber auch speziell in der Haut entfalten können, weil aus Omega-3-Fettsäuren bestimmte antientzündliche Botenstoffe gebildet werden.
Okay, aber wenn du sagst, es ist antientzündlich wirksam, finde ich, ist die Überlegung, das Ganze einfach in höherer Dosis sozusagen als Tablette einzunehmen, doch irgendwie gar nicht so schlecht, oder?
Ja, absolut. Und deswegen wurden zu genau dieser Frage auch schon wissenschaftliche Studien gemacht in den letzten Jahren. Und da gab es einzelne kleinere Studien, die auch gezeigt haben, dass es sich positiv auf die Haut auswirken kann. Aber es gab seitdem auch einige Studien, auch größere Studien, die diesen positiven Effekt eben nicht belegen konnten. Das heißt, die Studienlage ist bis heute nicht eindeutig und deswegen empfiehlt zum Beispiel auch die Leitlinie für Neurodermitis keine Supplementation von Omega-3, also keine Extra-Einnahme von Omega-3 in Kapselform, was aber ja sicherlich sinnvoll ist, Felix, und ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber ich empfehle es tatsächlich auch Kindern mit Neurodermitis und deren Familien, dass man wirklich darauf achten sollte, dass man diese Omega-3-Fettsäuren mit der Nahrung ausreichend zu sich nimmt.
Genau, aber das ist ja eigentlich ganz grundsätzlich eine wichtige Empfehlung, oder? Dass man eben versucht, bei Kindern mit Neurodermitis ein möglichst buntes Essen auf den Tisch zu bringen, möglichst viele verschiedene Sachen, damit man eben sozusagen alle wichtigen Nährstoffe in den Kinderkörper hineinbringt. Und lass mal ganz kurz drüber sprechen noch, wo denn Omega-3 besonders viel drin ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und davon könnt ihr dann sehr, sehr gerne euren Kindern ein bisschen mehr anbieten. Also es gibt pflanzliche Quellen, ja, sowas wie Leinsamen, Chiasamen, alles, was man irgendwie lecker mit ins Porridge oder ins Müsli geben kann.
Genau, das Gleiche habe ich auch gerade gedacht. Bei uns gibt es immer noch so eine kleine Hand Leinsamen aufs Müsli obendrauf.
Aber geschrotet und nicht ganz, hoffe ich, Felix, weil dann kann man die Nährstoffe nochmal viel besser aufnehmen. Das mache ich auch so. Man kriegen die Kinder auch bei uns zu Hause. Genau, dann gibt es Rapsöl, liebe ich zum Beispiel auch zum Kochen oder für Salate. Das sind zum Beispiel tolle pflanzliche Quellen. Und tierische Quellen, das ist ja so der Klassiker, da würde man dann sowas wie fetten Seefisch anbieten.
Zum Beispiel Makrele oder Wildlachs schmecken ja auch gut. Kann man schön grillen und dann auch auf den Salat obendrauf machen oder zusammen mit Reis oder im Curry oder auf was euch immer gut schmeckt und was eure Kinder tatsächlich auch essen.
Genau, also wenn ihr das so umsetzen könnt als Familie, das schadet wirklich gar nicht, wenn man guckt, dass man 2 Portionen fetten Seefisch in der Woche isst. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gesunde und gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren.
Und man muss halt eben auch keine Tabletten essen, was ja oft bei Kindern auch irgendwie, die mögen das auch oft nicht so gern, wenn man sie irgendwie dazu, ich sag mal, nötigt, Tabletten einzunehmen. Das heißt, achtet auf eine möglichst diverse Speisekarte und dann könnt ihr euch die Tabletten sparen. Tati, kommen wir zu Frage Nummer 6. Was ist der Zusammenhang zwischen Histamin und Neurodermitis-Schüben? Histamin hört man immer wieder, oder? Wird auch ganz häufig als Schuldiger für verschiedene Symptome herangezogen. Aber was hat's damit auf sich, Tati? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Histamineinnahme, zum Beispiel über die Nahrung, und Histaminschüben?
Du meinst Neurodermitis-Schüben, Felix?
Habe ich gesagt Histaminschüben?
Ja.
Okay, whatever. Gibt es einen Zusammenhang, Tati, zwischen Neurodermitis-Schüben und Histamineinnahme?
Jein, ist die Antwort. Ist nämlich nicht ganz so leicht, weil Histamin ist auch beteiligt an der Vermittlung von Juckreiz. Ein Beispiel ist zum Beispiel bei einer allergischen Reaktion, ja zum Beispiel bei einer Erdnussallergie, hatten wir ja vorhin schon, spielt Histamin eben eine Rolle und kann diese Allergiesymptome ja auslösen. Und zu diesen Allergiesymptomen gehört zum Beispiel auch Juckreiz an der Haut, aber auch so Themen wie Quaddelbildung an der Haut, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Also diese ganze Palette kann eben durch Histamin ausgelöst werden, aber auch Juckreiz. Und deswegen vermuten viele und denken, ah ja, Juckreiz, allergische Reaktionen, Neurodermitis, das passt doch irgendwie gut zusammen, da muss doch Histamin eine Rolle spielen. Und was man wirklich in Studien rausgefunden hat, ist, dass Histamin wirklich nur bei einem sehr, sehr kleinen Teil von Neurodermitis-Patienten tatsächlich Juckreiz verstärken kann. Ist also nicht schuld an der Neurodermitis, kann aber gerade den Juckreiz an der Haut verstärken.
Ich glaube, man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass man im Prinzip, weiß ich nicht, vielleicht 100 Kinder genommen hat und all denen Nahrungsmittel gegeben hat, die eben viel Histamin enthalten. Und dann hat man geguckt, wie ändert sich die Neurodermitis. Und da gab es eben eine kleine Subgruppe sozusagen, bei denen die Neurodermitis tatsächlich schlimmer geworden ist, es vielleicht noch mehr gejuckt hat als davor. Aber eben bei den allermeisten Kindern hat sich da nichts verändert. Und das bedeutet für euch, liebe Herzis, natürlich, dass ihr mal gucken könnt, wie euer Kind auf histaminreiche Nahrungsmittel reagiert. Aber ihr könnt so ein bisschen sozusagen davon ausgehen, dass ihr wahrscheinlich keine große Veränderung sehen werdet, wenn euer Kind eben Nahrungsmittel isst mit besonders viel Histamin drin.
Ja, Felix, also ich bin da sogar, ich rate tatsächlich den meisten Familien wirklich davon ab, ja, also eine strenge histaminarme Diät über irgendwie einen längeren Zeitraum zu machen, weil das ist schon eine krasse Diät und eine krasse Einschränkung der Ernährungsweise. Und gerade bei Kindern wissen wir ja, dass relativ schnell schon Mangelzustände entstehen können, weil einfach wichtige Nährstoffe, wichtige Vitamine zum Beispiel fehlen, die einfach in dieser ja, Entwicklungsphase, in dieser Wachstumsphase ganz, ganz wichtig sind für die Kinder. Und deswegen ja, bin ich eher so, dass ich sage, also wenn ihr wirklich ein Kind habt, was schwer von Neurodermitis betroffen ist und ihr habt schon die Basispflege optimiert, ihr habt eine gute Behandlung mit medizinischen Cremes, ihr habt im Zweifel auch schon Allergien ausgeschlossen mit Allergietests und habt immer noch das Gefühl, dass durch histaminreiche Ernährung sich die Haut verschlechtert, dann kann man mal über einen definierten Zeitraum ja von wirklich wenigen Wochen mal histaminreiche Lebensmittel weglassen und gucken, ob darunter wirklich eine Verbesserung stattfindet. Dann sollte man aber immer auch nochmal die Gegenprobe machen, dann auch wirklich mal wieder vermehrt histaminreiche Lebensmittel essen und gucken, ob die Haut dann wirklich reproduzierbar schlechter wird. Und dann sollte man auch wirklich zusammen mit einer Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater einen Plan machen, für wie man den Ernährungsplan so gestaltet, dass eben keine Mängelzustände auftreten.
Ganz genau. Also mein Vorschlag war tatsächlich auch nicht, jetzt vollständig auf histaminreiche Nahrungsmittel zu verzichten, sondern eher mal einfach als Probe sozusagen Nahrungsmittel ganz bewusst zu geben, die viele Histamin enthalten, um dann eben zu schauen, passiert da was oder passiert da nichts? Und wenn da eben nichts passiert, dann könnt ihr das Thema sozusagen im Kopf für euch abhaken. Tati, lass uns noch mal kurz sprechen. Was sind Nahrungsmittel, wo viel Histamin drin ist? Ich habe immer so im Kopf, das sind besonders Nahrungsmittel, die eben viel, ja, die ein bisschen älter sind, die gereift sind, eben zum Beispiel alte Käse oder alte Käsesorten oder Sauerkraut, alles, was irgendwie so ein bisschen fermentiert ist und eben nicht vom Feld auf den Teller kommt. Liege ich da richtig?
Ja, da liegst du absolut richtig.
Okay, das sind also die Sachen, mit denen ihr das Ganze mal ausprobieren könnt. Aber, wie jetzt schon mehrmals gesagt, wahrscheinlich wird euer Kind die sehr, sehr gut vertragen.
Nächste Frage, Felix. Die beste Basispflege und Akutpflege bei Neurodermitis. Jetzt bin ich gespannt auf deine Empfehlung.
Also ich meine, ganz grundsätzlich wissen die allermeisten von euch, die gerade zuhören, wahrscheinlich, dass die Basispflege bei der Neurodermitis extrem, extrem wichtig ist. Also Neurodermitis-Behandlung geht nicht ohne Basispflege und Basispflege wiederum bedeutet, dass man eben eine Pflegecreme verwendet, eine, die keinen Wirkstoff hat, kein Cortison und die auf den ganzen Kinderkörper regelmäßig draufcremt, am besten 1 bis 2 Mal pro Tag. Und hier ist, glaube ich, die Frage so ein bisschen, was mache ich? Gibt es da einen Unterschied zwischen der Creme, die ich sozusagen dann verwende, wenn mein Kind hautgesund ist und zwischen der Creme, die ich verwende, wenn die Haut meines Kindes sehr entzündet ist? Und ich würde mal sagen, am besten, ihr verwendet eine sehr flüssige, wasserreiche Creme, wenn die Haut so ein bisschen entzündet ist und eher eine fettige Creme, wenn die Haut besonders trocken ist.
Genau, das ist ja so ein allgemeines Prinzip, Felix, dass wir immer raten, dass man die Basispflege und also die Hautpflegecreme immer so ein bisschen auch dem jeweiligen Hautzustand anpasst. Trotzdem ist es mir nochmal ein ganz großes Anliegen, liebe Herzis, wenn euer Kind wirklich einen akuten Neurodermitis-Schub hat und die Haut eben nicht nur trocken ist, sondern sie rot ist, sie verstärkt juckt, dann wird in den meisten Fällen eine Basispflege alleine diese Entzündung nicht in den Griff bekommen, sondern dann braucht ihr wirklich eine vom Arzt verordnete antientzündliche medizinische Creme, zum Beispiel ein altersgerechtes Cortisonpräparat oder auch ein Cortisonersatzstoff als Creme.
Das ist absolut richtig. Und eben wichtig zu wissen ist, dass die Basispflege die Hautbarriere stärkt. Aber wenn die Hautbarriere einmal durch eine Entzündung so angegriffen ist, dann kommt ihr tatsächlich ohne eine wirkstoffhaltige Creme nicht weiter.
Genau. Und wenn ihr jetzt aber wissen wollt, ja, aber wie, ich meine, es gibt ja eine unendliche Fülle an Produkten, die man da auswählen kann in der Apotheke oder im Drogeriemarkt oder im Internet. Wir haben auch mal hier uns die Mühe gemacht und wirklich eine ganze Folge, Felix und ich, nur darüber gesprochen, wie man als Eltern so ein bisschen Orientierung bekommen kann, welche Produkte gut sind für Kinderhaut und gerade für die empfindliche Neurodermitishaut als Basistherapie geeignet sind. Hört euch unbedingt unsere Folge Die optimale Basispflege an. Wir verlinken sie gerne nochmal im Kinderhautkompass.
Ganz genau. Tati, kommen wir zur letzten Frage der heutigen Sprechstunde. Und zwar geht es dieses Mal tatsächlich nicht um Neurodermitis, sondern um Borkenflechte. Borkenflechte ist ja auch eine echt unangenehme Geschichte, weil die so ansteckend ist, dass sich da häufig ganz, ganz viele Kinder die Borkenflechte aus der Kita mit nach Hause bringen. Sag mal, was kann man tun, wird hier gefragt, um einer Borkenflechte vorzubeugen?
Ja, also es handelt sich um eine bakterielle Infektion und diese Bakterien brauchen immer irgendeinen Einstieg, also eine Eintrittspforte, über die sie dann in die Hautoberfläche eindringen und dann eben den Ärger machen mit diesen ja, honiggelben Krusten und teilweise so ein bisschen so nässenden Wunden, die dann überall entstehen. Und deswegen ist das A und O zu gucken, dass Kinder keine so eine Eintrittspforte haben. Deswegen achtet darauf, wenn euer Kind irgendwie sich wundkratzt, dass man die Stelle schön desinfiziert mit einem alkoholfreien Desinfektionsmittel oder aber auch sowas wie trockene, gereizte Haut. Ja, das kann schon ausreichen. Und da wäre es zum Beispiel sinnvoll, dass man dann die gereizte Haut einfach mit besonders ja, intensiver Pflege wieder auf Vordermann bringt, dass sich da keine Bakterien breit machen.
Ganz genau. Also ich meine, das Stichwort ist doch Hautbarriere pflegen. Das bedeutet, überall, wo die Haut stark ist, wo keine kleinen Wunden sind, wo die Haut nicht trocken oder gereizt ist, haben es diese Bakterien besonders schwer, ihr Unheil sozusagen anzurichten. Das bedeutet, wenn ihr versuchen wollt, eine neue Borkenflechte-Episode zu verhindern, dann guckt doch drauf, dass die Haut von eurem Kind möglichst robust ist und möglichst gesund. Und das erreicht ihr am besten mit einer guten Basispflege.
Die andere Sache ist sicherlich ja besonders penible Hygiene, weil die eben super ansteckend ist. Das heißt, einmal irgendwie an diese krustige Stelle hingefasst und dann woanders am eigenen Körper hingelangt, hat man da schon eine neue Stelle. Es kann aber genauso auch von Mensch zu Mensch natürlich übertragen werden. Und deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man die Hände ganz regelmäßig wäscht, einfach mit Seife und sowas wie zum Beispiel Handtücher, dass man die wirklich bei 60 Grad wäscht und eben nicht miteinander teilt, zum Beispiel in der Familie oder unter Freunden, um so eine Ansteckung oder erneute Ansteckung zu verhindern.
Weil das ist nämlich der Klassiker, oder Tati? Man hat irgendwie zwei Kinder und erst hat das eine Kind die Borkenflechte und es wird dann aufwendig behandelt und dann springt die Borkenflechte zum anderen Kind über und dann hat es das andere Kind und dann wird das wieder behandelt und dann hat es wieder das erste Kind. Und das kann halt eben passieren, wenn die Kinder ja irgendwelche Textilien verwenden, wo die Bakterien drin sind und die dann an das Geschwisterkind weitergeben und es sich dann daran ansteckt. Das heißt, da muss man auf jeden Fall aufpassen, besonders dann, wenn das Ganze irgendwie nicht besser wird und ständig neue Episoden auftreten.
Genau. Und was sich auch manchmal lohnen kann, ist, dass ihr nochmal einen Abstrich aus der Nase und tatsächlich vom Rachen machen lasst beim Kinderarzt. Warum? Weil bei manchen Menschen nisten sich diese Bakterien genau in diese Gebiete eben ein. Die machen dort keine Beschwerden, aber können dann immer wieder, wenn zum Beispiel die Hautbarriere gerade beschädigt ist, wieder rauskriechen und dann ihr Unheil stiften. Das heißt, dann ist zum Beispiel die Nase besiedelt mit diesen Staphylokokken, diesen Bakterien. Und das kann man eben mit so einem Abstrich nachweisen und dann könnte man in Einzelfällen überlegen, ob man nicht mal mit antibakterieller oder desinfizierender Nasensalbe oder Mundspüllösung zum Beispiel ja etwa ein paar Tage die anwendet, um diesen Bakteriengar auszumachen.
Ganz genau. Das wird dann aber gleich auch ganz schön kompliziert. Das bedeutet, fragt da gerne nochmal euren Kinderarzt oder Kinderärztin, falls ihr meint, dass das für euer Kind relevant sein könnte. Tati, jetzt sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. War ein wilder Ritt durch verschiedenste Hauterkrankungen und Hautprobleme. Er hat mir aber viel Spaß gemacht. Das war das Ende von Folge 84 und der 7. Staffel Haut und Herz. Liebe Herzis, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Falls ihr noch offene Fragen habt, meldet euch gerne am besten über Instagram. Da heißen wir Kinderhautdocs und schreibt uns eine Nachricht.
Ja, wir freuen uns immer mega auf euer Feedback und keine Sorge, wenn jetzt eure Frage nicht beantwortet wurde in dieser Folge, versprochen, sie geht nicht unter, sondern wir sammeln so ein bisschen und ja, wir nehmen das auch immer wieder als Inspiration für eine neue Folge. Deswegen ja, bleibt uns gerne treu, hört immer wieder rein bei uns in den Podcast. Irgendwann, das verspreche ich euch, wird eure Frage auf jeden Fall in unserem Podcast beantwortet.
Ganz genau. Und bevor wir jetzt fertig sind, musst du mir noch ganz schnell verraten, was wir nächste Woche zusammen besprechen, Tati.
Oh, da bin ich gespannt. Da gehen wir so ein bisschen, Felix, du und ich, in ein Battle, was wir sonst immer nur im stillen Kämmerlein austragen. Es wird nämlich um das brandheiße Thema Naturkosmetik gehen und ob Naturkosmetik wirklich gesünder oder besser für die Haut ist als konventionelle Kosmetik. Zieht euch warm an, Herzis, es wird hoch hergehen.
Das stimmt, ja. Weil man muss sagen, bei dem Thema, Tati und ich sind eigentlich immer ein Herz und eine Seele. Aber beim Thema Naturkosmetik haben wir echt zum Teil oder manchmal ganz schön unterschiedliche Vorstellungen. Das heißt, da wird's interessant. Tati, ich bin schon gespannt auf diese Folge und bis dahin, tschüss.
Alles Liebe, Herzis, für euch, bleibt gesund.
Der Haut und Herz Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.